Wir haben, Dias und ich haben am Heilig Dreikönig haben wir die Pfalz besucht, den Walter besucht, war sehr schwach, er hat also uns dann erzählt, dass er am Tag davor gedacht hat, es geht zu Ende, aber dann hat er sich wieder errappelt. Und dann haben wir wirklich eine gute Zeit zusammen gehabt und es ist einfach so schön, ja, Familie auch zu sehen, wie die Pfalz als Familie einfach das Ganze tragen oder einfach auch leben. Ja, das ist, Walter ist im Wohnzimmer, liegt im Wohnzimmer und da ist die ganze Familie da zusammen gewesen, die Miri und die Lisa und ja, ein ganzer Teil war da des Familienclans und er war da mittendrin. Und das ist das Beste, ja, so soll es sein. Und das ist einfach ein großer Segen und wir haben zusammen Lobpreis gemacht dann und haben einfach auch für ihn gebetet und ja, nehmt auch ganz liebe Grüße nochmal mit, gell? Ja, schaut zu. Ach ja, stimmt, der Walter schaut zu. Hallo Walter, komm, wir grüßen ihn mal. Hallo Walter und Ulla, vielleicht sind sie beide da. Stimmt, das haben wir auch noch arrangiert, dank Uwe und Team, ja, und Matthias Fey, die haben das, glaube ich, gut hingekriegt, dass einfach wir das machen können, live übertragen können. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Gut, seid ihr gespannt auf das, was ich irgendwo auch euch weiterzugeben habe? Ich hoffe, ja, dass ihr auch da erwartungsfroh seid. Werkzeuge für 2017. Werkzeuge für 2017 ist das Thema meiner Predigt. Das erste Werkzeug, was ist das? Das ist unsere Bibel. Das erste Werkzeug ist unsere Bibel. Hast du noch so ein Buch? Oder nur noch ein Handy? Ja? Ich glaube, es ist wichtig, auch dieses Buch zu haben. Und aus diesem Buch zu lesen. Und es ist dein Buch. Ja? Dein Buch, wo Gott zu dir persönlich spricht. Und aber ganz wichtig, die Bibel ist ein Werkzeug. Sie hat bestimmte Eigenschaften, das Wort Gottes hat bestimmte Eigenschaften. Und ich will mal einfach auch ein paar so Bibelstellen euch bringen, die diese Eigenschaften deutlich machen. Man, viele kennen das, aber lass uns das wieder neu einfach auch ja, in die Gegenwart rufen, in unser Leben hineinrufen. Jeremia 23, Vers 29. Jeremia 23, Vers 29. Da heißt es, ist mein Wort nicht brennend wie Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Ja, ein Wort, der Hammer, ein Hammer, der Felsen zerschmettert. Also das Wort ist wirkkräftig. Es ist so ein Multifunktionswerkzeug. Und ein Feuer. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir da einfach auch sehen, dass da ich weiß nicht, ob du das schon mal irgendwo erlebt hast, also ich mehrfach, dass ich das Wort Gottes gelesen habe, die Bibel gelesen habe und auf einmal fängt es an in mir zu brennen. Auf einmal trifft mich ein Wort, das ist das, was das Wort Gottes sagt, das ist das Rhema-Wort. Dieses Wort, was für dich, für mich ist, wo Gott dann zu dir persönlich spricht. Aber das geht doch nur, wenn du mal dich mit dem Wort Gottes beschäftigst. Ich will mal eine Story erzählen, wie gut und wichtig es ist, mit dem Wort Gottes unterwegs zu sein. Ja, es ist lange Zeit zurück, über 35 Jahre zurück, da wollte ich heiraten. Da hat der Herr mir jetzt gezeigt, irgendwo jetzt ist die Zeit, einfach auch, dass du jetzt dran bist. Und ich habe mich, hatte ein bestimmtes Vorleben, habe ja mit jemandem schon zusammengelebt, also ohne Trauschein. Und dann habe ich mich bekehrt, dann kam die Trennung und dann hat es eine ganze Zeit gedauert. Ich habe mich mit 22 bekehrt. Wir waren 5 Jungs und alle waren schon verheiratet und ich war der Ladenhüter. Ne? Und dann, wie so Väter und Mütter dann so langsam sind, so meine Mutter kann mich noch erinnern, so wie ich dann so 25, 26 Jahre alt geworden bin, hat sie gesagt, na Eckehard, wäre es nicht mal Zeit und so, und dann kommt der Druck der Familiäre noch dazu. Und ja, das war noch nicht. Und ich bin dann noch ein bisschen älter geworden und es war auch gut so, weil ich eine Entscheidung damals getroffen habe. Die nächste Frau, mit der ich eine Beziehung habe, das wird meine Ehefrau. Und dann reduziert sich das ziemlich stark. Ja, und so habe ich gewartet und dann dachte ich einfach, eine amerikanische Missionarin von Jugend mit einer Mission, das ist die richtige. Und dann kam aber auch die Iris noch dazwischen und dann war ich verwirrt. Und ich weiß noch, dann bin ich nach Altenstein gefahren. Da war diese Amerikanerin und da war das wirklich nah dran, wirklich da mit der zu sprechen. Und ich wusste, ja, dass sie mich gern hat. Und ich wusste, dass ich natürlich, ich war 27, sie war 27, dass ich dann ein Feuer anzünde. Aber es war mir eine kostbare Schwester. Ich wollte nicht irgendwo was machen, was anzünden, was gar nicht dann effektiv ist und was gar nicht dann stimmt. Und dann lieber nicht gebrannt hätte, weil das dann immer Enttäuschungen und Frustration dann mit sich zieht. Und ich denke, das ist einfach Respekt auch füreinander. Ich denke, jungen Leuten ist ganz wichtig, dass man einfach den anderen auch als Bruder und Schwester sieht, wo man Respekt hat und wo man nicht was anzündet, was dann gar nichts irgendwo, einfach gedanklos was macht. Mädels machen das ganz gern, weil sie auch gern, ja, Beachtung und, ne, und ja, das gern genießen und Jungs auch. Ja, und das soll nicht die Motivation sein. Und wisst ihr was, ich war da am Prüfen und ich wollte wirklich den Willen des Herrn tun. Und dann habe ich meine tägliche Bibellese gehabt, damals. Da war Lauren Cunningham da, ein großer Aufzug da in Altensteig. Und ich war mit Martin Franke, mit dem Chrisli, ja, der auch hier schon gepredigt hat, wir beide waren da zusammen und haben zusammen auch stille Zeit gemacht. Und ich schlag die Bibel auf, habe die kursorisch durchgelesen und dann stand da, du sollst, ich glaube in Jeremia steht das, du sollst an diesem Ort keine Frau nehmen, keine Kinder zeugen und tralala, das ganze Ding. War ein sehr deutliches Reden, danke Herr. Yes. Weil die andere war es. Die Iris war es. Ja, ne? Und eben nicht diese Frau. Und die ist heute noch, die ist, glaube ich, hat niemals geheiratet. Die ist aber, macht eine ganz starke Kinderarbeit in Rumänien, ist eine Missionarin. Und auch da, ich hatte die Berufung, Gemeinde zu machen. Dass Mission noch später dazukommt, das habe ich gar nicht dann im Blick gehabt. Und die hatte den Ruf Weltmission. Und dann hätte eine seinen Ruf aufgeben müssen. Und das ist, denke ich, ein gutes Prüfungsmerkmal. Es ist wichtig zu wissen, ja, was du auch geistlich tun sollst. Dann sortiert sich auch vieles. Es ist wichtig, dass du geistlich gehst. Und dann wird der Herr dazugeben. Und wie gesagt, für mich war das wirklich das Wort Gottes, dieses war sehr, sehr stark, sehr klar, aus dem Wort Gottes heraus. Und ich bin heute noch dankbar dafür. Deswegen erinnere ich mich nach 35 Jahren immer noch daran. Ja, das war dann wie ein Feuer, wie ein Hammer für mich da in dem Moment. Wie ein Hammer für mich, der Felsen zerschlägt. Ja. Und eigene Vorstellungen, manchmal sind eigene Vorstellungen wie Felsen, die zerschlagen werden müssen. Ja, also Jeremia 23, Vers 29, für die mitschreiben. Und es ist gut mitzuschreiben. Auch dafür könnt ihr euer Handy auch rausnehmen, könnt ihr auch euch notieren. Psalm 119, Vers 105, was steht da? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Sein Licht auf deinem Weg. Brauchst du Licht? Ich brauche immer wieder Licht. Und wir gehen in eine Zeit, die immer dunkler wird, die immer finsterer wird, sagt Jesus auch. Ja, wirkt noch in dieser Zeit, wo Tag ist. Es wird die Nacht kommen und es wird immer dunkler werden, wo man weniger tun kann. Brauchst du Wegweisung? Brauchst du konkretes Licht persönlich? Dann nimm dieses Werkzeug, Bibel, dieses Paket Hoffnung. Weil nur die Bibel zu besitzen, das ist nutzlos. Die nur zu besitzen, das ist nutzlos. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig. Es ist kräftig und schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist. Ganz wichtige Eigenschaft. Ganz, ganz wichtig. Weil oftmals ist auch in uns so eine Art Gemisch von seelischen Vorstellungen und von geistlichem. Und manchmal auch gerade da, wenn man noch auf dem Weg ist, und das kann auch sogar reifen Christen passieren, dass man da nicht so richtig unterscheiden kann zwischen eigenen Vorstellungen und zwischen dem, was der Herr wirklich sagt. Und ich meine, zu mir sind als Pastor so viele Menschen schon gekommen und haben gesagt, ich sehe vom Herrn, ich soll das Geschäft machen. Ich sehe vom Herrn dies und jenes, und dann war es nichts, und dann war es, zuerst war es vom Herrn, dann war es wieder nicht vom Herrn. Und da will das Wort Gottes dich auch bewahren davor. Ja, und das ist das, was das Wort Gottes macht, es scheidet Seelisches vom Geistlichen. Deswegen ist es wichtig, dass du dich mit dem Wort konfrontierst. Und wir sind als Menschen, haben die Eigenschaft, wir machen uns Vorstellungen. Wenn wir lange mit dem Wort Gottes nichts mehr zu tun haben, dann kommen eigene Vorstellungen davor, wie Gott ist, die von unseren Erfahrungen ja mitgeprägt sind. Und du kannst manchmal an der völlig falschen Ecke, im völlig falschen Eck landen. Und deswegen ist es wichtig, dass du täglich dich mit dem Wort Gottes konfrontierst, wie Gott wirklich ist. Weil wir oftmals in Situationen kommen, ja, wo wir sagen, ist Gott wirklich gut? Ist Gott wirklich gut? Gott hat mich verlassen? Gott da, 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 da. Und dann brauchst du auch das Wort Gottes, was dich wieder auf die Reihe bringt. Was das scheidet, wirklich den Seelenkram und vor allem die frustrierte Seele von Geist. Und es ist zweischneidig. Es ist zweischneidig. Das heißt, es schneidet nicht nur die anderen, sondern auch dich. Zweischneidig. Und noch etwas, es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und das brauchen wir, jeder von uns. Weil wir immer denken, ne, das hat auch Josua damals gedacht, als dieser Oberste der Herrscher, der himmlischen Herrscher vor ihm stand, sagt, bist du für uns oder bist du gegen uns? Ne? Wir wollen, dass Gott immer auf unserer Seite ist. Ne? Und wir denken, oh, Gott ist immer auf unserer Seite. Gott ist manchmal herrlich neutral. Du bist im Familienstreit und Gott ist herrlich neutral. Der ist nicht nur für dich, sondern vielleicht irgendwo, ja, er ist ein Richter der Gesinnungen deines Herzens. Und dann geht es nämlich auch um deine und meine Motivation. Und das heißt, Gesinnung des Herzens, das Wort Gottes dringt ganz, ganz tief in uns hinein. Das Herz ist das Zentrum, ist eigentlich das Tiefste, ist das Zentrum unserer Persönlichkeit. Wo einfach die Motivationsebene, woraus dann wieder Entscheidungen gefällt werden. Und du und ich, wir müssen lernen, wir müssen reif werden. Und nicht nur irgendwo seelisch reagieren aus dem Bauch raus, da haben wir wieder einen Brass gehabt und dann machen wir wieder irgendwas. Sondern wir müssen lernen, uns erstmal mit dem Wort Gottes zu konfrontieren und sagen Gott, egal, da liegst du falsch. Oder da hast du auch einen Anteil in der ganzen Geschichte. Und da hilft dir und mir, hilft das Wort Gottes ganz gewaltig. Und es ist ein Schwert des Geistes, nicht nur ein Werkzeug, sondern auch eine Waffe. Und es ist ein Paket von Ermutigung. Brauchst du Ermutigung? Lies mal wieder die Bibel. Muss nicht unbedingt die Gerichtsworte lesen. Ich weiß, manche, die dann mit Depression zu tun haben, die lesen dann immer genau die Gerichtsworte. Ne? Das ist auch nicht richtig. Es ist wichtig, auch mit dem Werkzeug richtig umgehen. Mit dem Werkzeug richtig umgehen. Natürlich kann die Bibel auch eine Waffenkammer sein, wo du den anderen richtig rund machen kannst mit. Ja? Dann liest du dann über den anderen, proklamierst du Psalm 109, liest mal nach, was da drin steht. Ja? Das ist falsch. Das ist die falsche. Wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Das sagt nämlich auch das Wort Gottes. Und nicht im geistlichen Kampf gegen Bruder und Schwester gehen. Eine Unart, die manche Christen haben. Also, erstes Werkzeug, Wort Gottes. Zweites Werkzeug, ganz bekannte Geschichten, Gebet. Gebet, was wir gestern gemacht haben. Aber auch persönlich, hast du ein Gebetsleben? Hast du ein Gebetsleben? Sprichst du mit dem Herrn? Und das kann man immer tun. Immer tun, immer die Antenne offen haben zum Herrn. Aber auch, ja, ein Herz voller Lobpreis. Gebet fängt an mit Lobpreis und dann mit Dank. Wir danken zu wenig. Wir Deutsche sind ziemlich undankbar. Wir sind eine sehr kritische Nation. Ne? 80%, 90% passen und dann haben wir die, dann kratteln wir rum an den 10%. Und dann jammern wir auf hohem Niveau. Und ich denke, es ist dran, es ist Zeit, wieder mehr dankbarer zu sein und vor allen Dingen Gott dem Dank zu geben, der ihm gebührt. Und dann auch, und wenn du in die Nähe Gottes kommst, wisst ihr, dass das mit Gott ist wie mit einem Berg. Wenn du weit weg von dem Berg bist, dann ist der Berg vielleicht unscheinbar. Aber je näher du an den Berg rankommst, desto größer wird dieser Berg. Und das heißt, im Gebet und in der Beziehung zu Gott, je mehr du mit Gott zu tun hast, desto größer wird er für dich. Je mehr du dich ihm nahest, desto größer wird er für dich und desto gewaltiger ist es. Die Menschen, die einfach da mit Gott nicht viel irgendwo am Hut haben, auch die Christen, ja, die sind weit weg. Das ist nur ein reines Symptom. Die sind weit weg. Komme nahe dem Herrn. Werde ein Beter, werde eine Beterin in diesem Jahr. Und weißt du, was du dann merken wirst? Du wirst immer merken, ich bete zu wenig. Diejenigen, die angefangen haben zu beten, die werden merken, sie beten zu wenig. Und es ist doch genauso mit dem Trinken. Ja, wenn du lange nichts getrunken hast, hört der Durst auch auf. Ja, und du wirst immer durstiger. Wir haben das mal so angefangen, ja, weil es eine gute Sache ist, 3-4 Liter Wasser am Tag zu trinken. Am Anfang muss man das richtig reindrücken und später hast du ein Bedürfnis danach, auch diese Menge von Wasser zu trinken, weil es gut ist für den Körper, gut ist für deine Wirbelsäule, ja, dass du Wasser zu dir nimmst, dass sie die Bandscheiben nicht austrocknen. Aber so ist es mit dem Gebet. Genauso. Ja, und das ist ein wichtiges Werkzeug, mit dem wir unglaublich viel bewegen können. Weil da ist auch dieses regierende Gebet, dass wir uns versetzt sind an himmlische Orte, dass wir mit ihm regieren über Situationen. Das müssen wir wieder neu. Komm raus aus der Situation, komm raus aus dem Stress, aus dem du bist. Komm, geh zum Herrn. Geh auf die Spitze, werd im Geist erhöht und schau das Ganze von oben an und dann wird's blass und klein. Und dann regierst du mit dem Herrn zusammen im Namen Jesu. Ich gebiete diese Situation, dass sich zum Guten verändert. Im Namen Jesu, mit der Autorität Jesu. Und wie gesagt, da das ist so vielfältig. Und da müssen wir uns durch den Geist Gottes leiten. Das kann Fürbitte sein, kann Bitte, dass Gott dich einfach da hineinführt. Oder Bitten für irgendwelche Situationen. Oder alles das, was wir auch gestern gemacht haben als Leiter. Das kannst du alles auch allein machen, wie es der Johannes vorhin gesagt hat. Warten auf Gott. Wartest du auch mal auf Gott? Gibst du dem Herrn einmal Zeit? Wir leben in einer Zeit, wo einfach die Gottesdienste immer kürzer werden. Habt ihr das schon gemerkt? Ja, haben wir keine Zeit? Haben wir Menschen keine Zeit? Haben wir keine Zeit mehr für den Herrn? Warum sparen wir genau da? Und verbringen dann Stunden woanders? Mit Videogames oder mit was weiß ich? Ich spiele auch immer ganz gerne ein Spiel. Age of Empires, das war mein Spiel. Ja, und das dauert ein paar Stunden, ne, wenn man ein ordentliches Spiel spielt. Das muss ich mal gegen den Johannes Hassel spielen, gell? Der spielt, glaube ich, das Gleiche. Also ich mag gerne Strategiespiele und sowas. Aber wie gesagt, wir verbringen Stunden, darf ja auch sein. Wir können uns auch mal ausspannen in der Art und Weise, aber wir verbringen mal Stunden mit ihm. Aber das soll nicht in diesem Dings, dass wir dann gar nicht mehr völlig aufhören zu beten. Und es ist leicht, weil du kannst beständig betend sein, indem du deine Antenne offen hast. Und dann gehst du durch den Alltag und dann begegnet dir die Lisa. Und dann kannst du innerlich fragen, hä, was ist die Lisa da für eine? Was sagst du dazu? Ne? Begegnet sie, die bewirbt sich bei dir. Fragst du den Herrn. Ne? Und der Herr wird zu dir reden. Gebet ist Reden mit Gott. Ist aber das, aber nicht nur, dass wir und nicht nur eine Wunschliste vortragen. Und mir ist noch mal was ganz wichtig geworden. Es war so in den Ende 80er, Anfang 90er Jahre, hat ein Mann ein Buch geschrieben und auch darüber gepredigt. Es ist eine Mega-Gemeinde entstanden, die Church on the Rock hieß die, und es war der Larry Lee. Und der hat auch hier zweimal gepredigt bei uns. Der kam sogar nach Deutschland hier und auch in der Fürbitte-Bewegung war der. Und er hat ein Buch geschrieben. Wer das hat, holst du mal wieder hervor. Oder, ja, könnt ihr nicht eine Stunde wachen? Das ist das, ja, was in Matthäus 26, Vers 40 steht, wo Jesus in Gethsemane war und wo eine sehr, sehr schwierige Situation auf ihn gewartet hat und er das gespürt hat geistlich. In Gethsemane war zuerst der geistliche Kampf, der ganz, ganz intensiv war. Und da haben die Jünger geschlafen. Da waren die Jünger nicht zur Stelle. Und Jesus hat sich nicht oft beschwert über die Jünger. Aber diesmal hat er gesagt, zum Petrus hat er gerüttelt und hat gesagt, könnt ihr nicht mal eine Stunde mit mir wachen? Und das hat der Larry Lee gesagt, das ist ein Minimum, ne, was wir einfach da, ne, mindestens eine Stunde sollten wir einfach auch dem Herrn geben, täglich, einfach im Gebet. Und wie gesagt, also Zeiten, denke ich, da ist Freiheit. Vor allen Dingen uns neutestamentlichen Christen, wir sind Freiheit. Wo der Geist Gottes ist, ist Freiheit. Das heißt, ne, es liegt, glaube ich, vielleicht ein besonderer Segen auf dem Morgen, aber nicht jeder, der David war anscheinend ein Morgenmensch. Und er hat schon, und Jesus auch, ja, ganz früh angefangen. Ja, aber nicht alle sind Morgenmenschen. Wenn du dann irgendwo ein Nachtgiger bist, wie ich einer, ja, dann betest du vielleicht auch in der Nacht mehr. Aber das ist egal. Die Zeiten sind egal, wann dann bete. Was ich oftmals praktiziert habe und wo der Herr sehr, sehr viel zu mir gesprochen hat, das war Gebetsspaziergänge. Da machst du zwei sinnvolle Sachen. Du betest und du gehst spazieren, du gehst raus, bewegst dich. Und ja, so meine Gebetsstrecke ist immer, ich bin ein Südstädtler, ne? Und in der Südstadt, und dann war ich oftmals, bin ich dann hoch, das ist glaube ich der höchste Punkt da von Nürnberg, ja, am Hasenburg auf die Lutherkirche da und habe die dann umrundet im Gebet. Und es ist immer so eine starke Zeit gewesen, ja. Und ja, fang doch sowas an. Wir sind am Anfang dieses Jahres. Benutze dieses Werkzeug Gebet. Das Gebet ist etwas, wo du über Raum und Zeit wirken kannst. Über Raum und Zeit. Das heißt, über Distanzen überwinden kannst. Du kannst beten für jemanden, der in einem ganz anderen Erdteil lebt. Und der Herr wird eingreifen. Drittes Werkzeug, da werdet ihr erstaunt sein. Da lasst uns mal aufschlagen, Kolosser 1, Vers 18. Kolosser 1, Vers 18. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem Vorrang habe. Und er ist das Haupt der Gemeinde. Und das dritte Werkzeug ist Gemeinde. Gemeinde ist nämlich ein Werkzeug. Gemeinde ist ein Instrument, das Gott benutzt. Gemeinde ist dazu gesetzt, den Mächten in der übernatürlichen Welt einfach ein Zeugnis zu sein. In der übernatürlichen Welt. Und Gemeinde ist das Hauptinstrument, mit dem Gott wirkt. Ist nicht eine Idee, die irgendein Mensch hatte, sondern Jesus hat gesagt, ich will meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreiches, das heißt die stärksten Mächte der Finsternis, können sie nicht überwinden. Ich will meine Gemeinde bauen. Gemeinde ist ein Instrument, mit dem Gott wirkt. Mit dem er sein Reich baut. Gemeinde ist geistliche Familie. Und das ist das, was uns Gott gestern auch nochmal ganz klar gezeigt hat. Gemeinde ist nicht eine Art Kino, wo man reingeht, als Christ auch, ne, und sich christlich bespaßen lässt. Wo man dann sagt, ne, und da ist einfach eine Entwicklung, die bedenklich ist auch in unserer Zeit. Wo Gemeinden wirklich tatsächlich das auch noch kultivieren, wie ein Kino zu sein. Kommt, da ist der neue Film, der spielt jetzt ab und dann wird ein perfektes Programm geliefert. Und ist es das? Und dann ist der Film aus und dann sagt man, ach, das Programm kenne ich jetzt schon und dann geht man in die nächste Gemeinde, wie in ein anderes Kino. Gemeinde ist geistliche Familie, in die du hineingeboren wirst und da, wo du wirkst und da, wo einfach Gott dir einen Platz gesucht hat und im Geistlichen wie im Natürlichen. Gott lässt dich auch nicht geboren werden irgendwo, ne, in eine Familie rein und dann wirst du auf die Straße geschmissen und dann musst du suchen irgendwo, wo du ein Zuhause findest. So läuft es doch nicht, zum Glück nicht. Und so ist es geistlich auch nicht, sondern du wirst hineingeboren in etwas und dann wirkst du da. Und da ist auch sozusagen, du bist wichtig. Du bist wichtig. Zu Petrus hat er gesagt, und du bist ein Fels. Und auf diesen werde ich meine Gemeinde bauen. Und wie hat er das gemeint? Er hat das einfach da, welche Anfänge. Jesus ist der Eckstein. Und dann war der Petrus der nächste Stein. Und dann sind andere Steine draufgebaut worden. Und wenn einfach irgendwo Steine sagen, ich mag jetzt nicht mehr, was sind ja lebendige Steine, ich gehe jetzt mal raus aus dem Bau, dann bricht ein ganzer Teil zusammen. Und deswegen ist es wichtig, einfach auch da zu stehen. Ja, aber das letzte Mal, da war Konflikt zwischen Geschwistern und das hat mir alles nicht mehr so gefallen. Hat mir einer mal so gesagt, ne? Hab ich gesagt, aber ist egal. Ist egal. Weil es ist in der etwas niedrigeren Ebene wie ein Bund. Wir haben heute einen Segensbund gemacht. Ne? Es wäre ein Bund, den du machst, in guten wie in bösen Zeiten. Und natürlich, wie in jeder Familie, kann uns was passieren, auch mal, dass uns da die Laus über die Leber läuft. Oder irgendwelche Sachen. Und wie in einer natürlichen Familie gibt es verschiedene Ansichten. Also in meiner Familie, wir sind ja 5 Jungs. Also ich habe 3 Stiefbrüder und insgesamt sind wir 5. Wir haben alle Farben, Parteifarben, fast alle Parteifarben bei uns. Ja, wir könnten uns da zerstreiten bis zum geht nicht mehr. Ja, und trotzdem halten wir zusammen als Familie. Und halten das aus, halten verschiedene Meinungen aus, verschiedene Ansichten. Und es ist ja auch mal ganz gut, dass nicht alle uniformiert sind, sondern dass einfach mal auch einer querdenkt. Und man darf querdenken, man darf anders denken. Wichtig ist das Band der Liebe, geistliche Familie, dass wir da zusammenhalten. Und dann ist es ein starkes Instrument. Ich habe so in dieser Anfangszeit dieses Jahres habe ich das bekommen, dass wir als Gemeinde mehr in diese Richtung gehen oder das verstärken, geistliche Familie zu sein. Geistliche Familie zu sein. Das heißt, mich interessiert es wirklich, wie es dem anderen geht, wie es dem Arthur geht, wie es dem Chevy wirklich geht. Wir tragen einander, wir stehen füreinander ein. Mit den Feis oder mit den Gönzi Löschers und anderen, die momentan einfach da kämpfen müssen. Die kämpfen nicht alleine, sondern da sind wir geistliche Familie. Wir können dazu, wir sagen, das sind welche von uns. Herr, die geben wir nicht so schnell her. Die können zu uns, Herr. Trage einander. Stehen miteinander. Und dann hat es Auswirkungen. Und dass wir einfach Räume schaffen, wie auch immer. Ich habe was Konkretes, aber das will ich erst mit den Leitern sprechen. Aber Räume schaffen, wo wir auch Familie leben können. Wo vielleicht wieder Wohngemeinschaften entstehen. Oder irgendwelche, ja, mehr ein Miteinander entsteht. Weil es geht um mehr als nur ein frommes Programm. Es geht um Jüngerschaft, Geschwister. Jesus hatte Jünger. Jesus hatte nicht Fans, nicht Zuschauer, die mal auf die Großveranstaltung kamen und wieder abgedampft sind, sondern er hatte Jünger, die mit ihm gelebt haben. Und da hat sich ihr Charakter geformt. Und da war einiges zu formen. Ne? Allein wie Jesus mit Petrus, wie Jesus den Petrus gejüngert hat. Dass dieser labile Kerl, der durchaus außerordentlich begabt war, er war auf der einen Seite hat er eine Leiterpotenzial in sich gehabt und auf der anderen Seite hat er so eine Labilität gehabt und so eine Menschenfurcht. Und da musste er einen Weg mit Jesus gehen. Auf diesem Weg hat er mal, ja, ein paar Mal richtig versagt. Und trotzdem hat ihn Jesus gebraucht. Und trotzdem war der Petrus dann, als Jesus gegangen war, dann derjenige, der Pfingsten nach Samaria gebracht hat und Pfingsten zu den Heiden als allererster. Und den Gott gebraucht hat. Als Werkzeug. Und als Gemeinde sind wir und Gemeinschaft sind wir Werkzeug, weil dann strahlt das nach außen, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander leben und dann kommen die Menschen. Und die fragen, sag mal, ihr seid ganz anders. Und da muss man nicht Traktate verteilen, sondern die werden selber kommen und fragen. Und sagen, Mensch, da ist was anders, das möchte ich auch haben. Du hast ein bestimmtes Potenzial, aber du und ich, wir sind ergänzungsbedürftig. Und deswegen ist es wichtig, auch dieses Zusammenkommen. Und deswegen reicht es nicht nur, sich vor den Fernseher zu hängen. Und natürlich, wie es der Stefan schon vorhin gesagt hat, es gibt tolle Prediger. Bin auch manchmal ganz begeistert, höre mir auch welche Botschaften aus dem Internet an. Ganz gut. Aber es ist trotzdem Konserve. Es ist trotzdem Konserve. Und Gemeinde Jesu ist Gemeinde live. Und lebt von dem Zusammenkommen. Klar, meine Mami, ja, in Ansbach, die kann nicht mehr, die ist so alt und die kann nicht mehr irgendwo in irgendwelchen Kirchen gehen und da ist es sehr, sehr gut und die schaut sich jeden Tag Joyce Meyer und was weiß ich und den jungen Schuller an, ja, und das baut sie, das ist gut, das ist ein Behelf und da ist es ein Segen. Aber für uns ist wichtig, nochmal Hebräer 10, Vers 23 bis 25. Hebräer 10, 23 bis 25. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten. Denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Das heißt, in der schwierigen Situation, in dieser Welt voller Fallen und voller Schwierigkeiten und voller Probleme, lasst uns das Bekenntnis festhalten. Unwandelbar festhalten und treu ist er. Und lasst uns aufeinander Acht haben. Erinnert euch, dass Kains Wesen war es. Kain, das war derjenige, der gesagt hat, soll ich meines Bruders Hüter sein? Geht mir doch nichts an. Ist doch egal, wisst ihr, was der treibt. Ne? Sondern lasst uns aufeinander Acht haben. Und das heißt, ermutigen den anderen. Den anderen auch rauszuholen, auch mal zu korrigieren. Und du sagst, das geht so nicht. Ist auch eine Lieblosigkeit, den anderen irgendwo in Sünde laufen zu lassen. Und das ist der schwierige Teil innerhalb der Gemeinde. Weil da manche sagen, das passt mir nicht. Ne? Aber das ist wichtig, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Ja, das ist einfach interessant, ne? Uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Wir haben ja vorhin den Kollektenteil gehabt, da mag vielleicht der eine oder andere drin sitzen und mal sagen, ach, jetzt sagt er wieder irgendwelche Sachen, der Ecke hat. Ja, der will halt Geld haben und will halt Geld sammeln. Mein Geld will er haben. Ne? Weißt du was, ich habe ein festes Gehalt, ich kriege nicht mehr oder weniger. Es geht um das Reich Gottes und wir sollen uns anreizen, da steht es. Zu gutem Werk. Dass wir befähigt sind, wieder sind, zu geben. Weil ich weiß, wer gibt, dem wird gegeben. Kommen wir gleich nochmal dazu. Indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist. Also, das gab schon damals. Haben so einige die Sitte gehabt, nur ab und an mal aufzukreuzen. Hat auch seine Vorteile, ne? Wenn man ab und an mal aufkreuzt und dann kommen die Geschwister, ah, schön, dass du wieder da bist. Ne? Dann wird man dann gefeiert. Ne? Wir kennen doch die Tricks. Ne? Sondern einander ermuntern. Und das umso mehr ihr den Tag herannahen seht. Das war diese starke nahe Erwartung, die Gemeinde Jesu hat und die wiederkommen wird. Ich glaube, es wird eine, wie ich an Weihnachten schon gesagt habe, es wird eine Sehnsucht entstehen. Aus diesen ganzen Terrorakten und dem ganzen Zeug, was da in der Welt losgedreht wird, wird eine Sehnsucht unter uns Christen entstehen. Herr, komm wieder. Herr, komm bald. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen dein Friedensreich. Und das ist einfach auch Stunde der Ermutigung, das ist mir so wichtig, dass wir hier heute Morgen zusammen sind, dass du als ermutigt rausgehst, gestärkt für die Woche, gestärkt für den Alltag. Und auch da ist es wichtig, dass du betest, dass du ein Teil da bist. Deswegen haben wir auch immer in unseren Gottesdienst immer wieder auch Teile des Gebets und des Segens. Weil ich glaube daran, dass das wirkt. Gemeinde ist mehr wie ein Missionswerk, mehr wie ein Sozialwerk, ein christliches. Die haben auch ihren Dienst, aber Gemeinde ist das Hauptinstrument, das bis in die Ewigkeit reinragt. In Offenbarung lest du über Gemeinde. Gemeinde, Jesu, Gott wird mit Gemeinde arbeiten. Und das ist Ortsgemeinde. Das ist nicht nur irgendeine Fiktion, sondern es ist Ortsgemeinde. Und er wird wirken, bis er wiederkommt. Gemeinde wird bestehen bleiben und wird Werkzeug sein bis zur Wiederkunft. Und sie ist Priorität. Er ist das Haupt. Und wir sind die Glieder. Und wenn ein ganzer Teil irgendwo von dir nicht funktioniert, in deinem Körper, ich habe letztens vom John Helden, da die Schwester hat einen Schlaganfall gehabt, liegt im Krankenhaus und kann ihre Beine nicht mehr richtig bewegen und die Füße. Ja, und dann ist es irgendwo, ne, schlimm für das Haupt. Da machst du Gedanken, ne, wenn du da nicht mehr deine Beine hat einen Schlaganfall gehabt. Und so ist es auch manchmal im Leib Christi, ne, dass du einfach ein Bein sagt, ich mag nicht mehr mich bewegen. Das heißt, den Herrn betrifft es. Ihn trifft es, wenn wir andere Wege gehen wie er. Viertens, ein Werkzeug ist geben. Ein Werkzeug ist auch geben. Malachi 3, Vers 7 bis 12. Wenn du wirklich biblisch gibst, sagt Gott, das ist, glaube ich, die einzige Bibelstelle, wo Gott sagt, uns herausfordert und sagt, teste mich. Wie zu anderen Zeiten Menschen Gott geprüft haben, da kam Gericht über sie, weil Gott sie mit sich das nicht einfach so machen lässt. Aber hier sagt er selber, teste mich. Ne? Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen und ihr habt sie nicht beachtet. Kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr der Herrscher. Ihr aber sagt, worin sollen wir zukämpfen? Ja, darf ein Mensch Gott berauben? Und auch da, ne, es ist auch über Zehnten, haben wir sehr, sehr selten hier in unserer Gemeinde gesprochen. Aber es ist etwas, es ist nichts Gesetzliches. Es gab es lange bevor dem Gesetz. Wir sind Kinder Abrahams. Abraham war der Erste, der lange vor dem Gesetz den Zehnten gegeben hat. Und Jesus nimmt den Zehnten bis in alle Ewigkeit. Und das ist für manche so eine große Sache. Für Gott ist es das Minimum. Und vor allen Dingen ist es nicht etwas, ja, wo ist kein Mitgliedsbeitrag einer Kirche oder einer Gemeinde. Da werde ich lieber keine Mitglied in der Emanuel-Gemeinde, dann muss ich meinen Zehnten nicht geben. So geht es nicht, sondern der Zehnte gehört Gott. Von jedem wiedergeborenen Christen, von jedem Gläubigen, der Zehnte gehört Gott. Ja, und der Joe sagt es immer, ne, der beraubt Gott, er ist eigentlich ein Betrüger, ja, beraubt Gott. Und wir sollen Gott, was hat Jesus gesagt, wir sollen dem Staat geben, was der Staat ist. Aber auch Gott geben, was Gottes ist. Jesus hat beides gemacht. Ja? Wir sollen, was die Steuer angeht, sollen wir sauber sein, sollen wir einen klaren Weg gehen, aber auch Gott geben. Und Gott sagt, prüft mich darin, dass ich den Segen einfach auch freisetze. Bring den ganzen Zehnten ins Feuer, damit Nahrung in meinem Haus ist. Ja, damit das Haus versorgt ist. Ja, das ist auch der Platz, der ist warm. Heute Morgen, ja, weil da Geschwister sind, die treu gegeben haben. Da hast du einen warmen Platz, hast eine warme Gemeinde, haben wir ein schönes Gemeindegebäude, all das. Und du kannst es alles mit nutzen, weil einfach Geschwister gebeten haben, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und ich werde um euretwillen den Fresser bedrohen. Den gibt es. Und dann kannst du, und ich weiß, da gibt es auch solche, ja, gerade aus der Glaubensbewegung, ganze Bücher, ja, wie der Fresser bedroht wird. Du kannst proklamieren bis zum Geht nicht mehr. Wenn du die Grundlage nicht machst, dann kannst du proklamieren, bis dir das Maul schäumt. Und kannst glauben. Ja, du kannst Glauben aussprechen und mit ganzem Herzen glauben, wenn du nicht dich unterordnest in die Ordnung Gottes, wird es nicht funktionieren. Der Fresser wird weiterwirken. Ja. war deine Erlaubnis durch dein Tun. Aber Gott wird den Fresser bedrohen, damit euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Herrscher. Und geben kann so ein Werkzeug sein, auch dieses persönliche Geben und über den Zehnten hinaus. Ich habe schon öfters erzählt, ich mache das gerne, war in Gemeinden unterwegs, ja. Ich habe euch schon mal die Story erzählt mit dem Mädchen, gell? Könnt ihr euch an die noch erinnern? Ne? War so ein Mädchen, war ich in der Gemeinde eingeladen, war da der Sprecher und da war so ein Mädchen da gesessen neben mir oder so zwei Sitze weiter und war so 12, 13 Jahre alt und dann ging es um die Kollekte und dann habe ich gesehen, wie die ihr Geldbeutel raus hat und da hat die wirklich nicht viel drin gehabt und dann hat die das Größte genommen und hat es gegeben. Hat es reingegeben. Und es hat mein Herz berührt und das Herz Gottes. Und der Herr hat mich beauftragt, dann was zu machen. Und dann war ich dran mit Predigen. Da habe ich als ersten Akt habe ich gesagt, und ich habe gerade was gesehen. Dieses Mädchen da, das hat das meiste gegeben von dem, was sie hat. Und ich habe den Auftrag. Aber dich öffentlich zu belobigen. Und ich bin ja wie so ein Russe. Ich habe immer mein Geld so locker in der Tasche. Ja. Manchmal auch im Hemd, dann findest du ihres und die freut sich. Ja, und dann habe ich dann so einen größeren Schein genommen und habe ihn ihr öffentlich überreicht. Was denkt ihr, Geld als Werkzeug, Geben als Werkzeug, was denkt ihr, das wird dieses Mädchen niemals mehr vergessen. Das wird sich in ihre Seele einbrennen und du kannst ein Werkzeug dafür sein. Und dann ist Geld, ja, was kommt und geht. Es soll ja nicht unter der Herrschaft des Mammon sein, aber du kannst dich unvergesslich machen. Aber es geht nicht um mich, sondern ich sag dir eins, dieses Mädchen wird immer eine Geberin bleiben. Immer. Weil sie hat es dann erlebt. Wie dann ein Wildfremder dann auch. Sie hat gegeben und ihr ist gegeben worden. Und so habe ich mache das dann, wenn der Herr mir es zeigt. In einer anderen Gemeinde war es mit einem Jungen, wo ich so was Ähnliches. Immer zeigt der Herr. Oder es kann an der Tankstelle sein, kann im Supermarkt sein, dass jemand vor dir ist und nichts hat. Und wo du dann nachdackeln musst und musst sagen: Das habe ich dir von Gott zu erreichen. Ich bin Christ und der Herr hat Gott zu mir gesprochen. Gott hat zu mir gesprochen: Ich soll dir das geben. Der Herr segne dich. Du wirst dich unvergessen machen. Und vor allen Dingen, du wirst ein ganz starkes Zeugnis sein für den Herrn. Fünftens, Freunde. Das ist mein letzter Punkt. Fünftens, Freunde. Wir selbst sind nämlich Werkzeuge. In Römer 6, Vers 13, da heißt es, stellt nicht eure Glieder, das ist Römer 6, das ist das große Taufkapitel, und dann heißt es aber am Schluss hier im Fortgang, stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Du selbst bist ein Werkzeug. Du selbst kannst anderen dienen. Mit den Gaben, die dir Gott gegeben hat, den natürlichen wie auch den geistlichen. Und da ist es ganz wichtig, weil du so ein kostbares und wichtiges Werkzeug in der Hand des Herrn bist, weil du so etwas bist, bring dich nicht unter das Joch mit Ungläubigen. 2. Korinther 6, Vers 14. Bring dich nicht zusammen mit, geh nicht unter fremdartigen Joch mit Ungläubigen, Denn welche Verbindung haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit, welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und das heißt, ich habe auch weltliche Freunde. Wir haben ein befreundetes Ehepaar, das wir vor kurzem besucht haben. Die sind keine Gläubigen. Sie wissen, dass ich Pastor bin. Wir leben unser Christsein. Wir haben schon bei denen in der Küche gebetet und alles, aber sie sind keine Gläubigen. Aber wer weiß, was noch kommt. Und du darfst es haben. Du darfst auch, ja, ist auch ganz gut, weil das ist ja das Potenzial, wo Menschen einfach zum Glauben kommen können. Aber wenn es zur Zusammenarbeit geht und zum Zusammenleben, das heißt Heirat oder auch wirklich was geschäftlich und was weiß ich zu beginnen, da musst du aufpassen. Geh nicht unter ein, vor allen Dingen, du kannst nicht Reich Gottes Arbeit machen, ne, mit jemandem, der nicht richtig geht. Sondern geh nicht unter ein Joch, weil dann wird es schwierig. Was bedeutet das Joch? Ich bin noch als Kind, habe ich das noch mehr erlebt, dass es einfach da, ne, diese Pferdewägen gab und oder die Kühe haben was gezogen. Und da waren unter einem Joch, das heißt, es waren dann zwei Kühe oder zwei Pferde. Und wenn das eine Pferd streikt, dann bis das andere hat es große Probleme, weil es unter dem gleichen Joch ist. Das ist damit gemeint. Und dann machst du Kompromisse, sagst, ach, unter uns Christen gibt es ja keine hübschen Jungs, dann gehe ich in die Welt, nimm mal da ein. Ja? Date mal, ne? Geh mal ins Internet und guck mal den Schönsten aus und dann fängst du einen Bund an. Ich weiß auch in Afrika ist oftmals oder in Brasilien, ja, deswegen sind so viele, kommen hierher, Frauen, die dann befreit werden wollen, der Prinz aus Deutschland kommt, ja, und sie sind sonst so gläubig. Und dann werden in dem Punkt Kompromisse gemacht und dann leidest du ein Leben lang drunter. Weil der andere eben unter dem Joch nicht so geht, wie du gehst. Und es blockiert. Und deswegen ist wichtig, auch da die richtigen Freunde zu haben. Und wo es enger wird, werde ich darauf zu sehen, ja, mit wem gehst du? Wer ist, mit wem hast du die engste Partnerschaft? Das sollte ein Christ sein. Das sollte jemand sein, der gleichen Geistes ist. Und dann kann es eine starke Sache sein. Einer schlägt 1.000, zwei schlagen 10.000. Ich habe den Gerhard gefragt, hast du einen Bohrer daheim? Hat er einen mitgebracht? Und dann haben wir hier den Bohrer. Einen schönen Bohrer. Hier. Schon, weil er weiß, dass ich nicht gerade Praktiker bin, aber ich habe schon ein paar Löcher in die Wand gebohrt, das habe ich schon noch zusammengebracht, ne? Und dann reingedübelt und so. Ja, also das heißt, mit dem Bohrer kann man bohren. Ja? Mit dem Bohrer kann man bohren. Aber wenn man ihn zweckentfremdet, ich kann nichts durchsägen mit dem Bohrer. Wir können es ja jetzt hier ausprobieren, machen wir lieber nicht, ja? Ne, also ich kann versuchen, da was durchzusägen, wird nicht funktionieren. Also es ist wichtig, dass das Werkzeug auch zweckgemäß benutzt wird. Und wisst ihr was? Im Geistlichen ist das oftmals der Fall, dass Werkzeuge zweckentfremdet werden. Gebete werden gesprochen aus reinem Egoismus. Ich weiß nicht, wie viele Gebete der Herr einfach wegstreichen muss oben im Himmel, weil die alle aus Egoismus heraus gebetet sind. Ist ein zweckentfremdetes Werkzeuggebet dann. Und wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, du kannst die Bibel benutzen gegen andere. Du wirst sicherlich fündig werden und dann kannst du den anderen richtig einen mitgeben. Aber das ist eine Zweckentfremdung und es ist zu nichts Nutze. Also wir müssen die Werkzeuge auch zweckgemäß anwenden. Und dann noch was. Werkzeuge für 2017. Der Staubsauger, der steht nicht umsonst hier. Ne? Der Staubsauger hier.
Auch ein prophetischer Akt.
Vor Jahren, da war die Hannelore noch die Oberchefin, gell, Hannelore? Vom Putzteam. Da habe ich irgendwann mal die Hannelore angerufen und gesagt, Hannelore, ich möchte auch putzen. Ja, weil am Anfang, in der Anfangszeit, Iris und ich, wir haben ja die Gemeinde begonnen zu sechst. Und da haben wir alles gemacht. Alles. Haben wir den Stuhl gestellt, haben wir geputzt danach. Alles. Und dann ist die Gemeinde größer geworden. Und dann habe ich natürlich auch andere Aufträge. Aber dann hatte ich wirklich eine Zeit mal, wo der Herr mir gezeigt hat, mal wieder die Basics zu tun. Die Basics zu tun. Und dann habe ich mich für den Putzdienst gemeldet. 2,5 Jahre habe ich dann im Putzteam mitgeputzt. Und dann war meine Chefin, Teamchefin, war die Sabine Taubmann. Strenge, glaube ich.
Die ist tough,
liebe Sabine. Ja, und dann war ich derjenige, der dann die Männerklos, das ist der schwierigste Bereich, zu putzen hat. Aber merkt ihr was? Merkt ihr was? Merkt ihr was? Saugt nichts, ne? Ja, Ehrenmann, ja, wie geht's da? Saugt nichts. Ich könnte jetzt da rumfahren, die ganze nächste Woche, und nichts wird passieren. Der Dreck würde bleiben. Ein sinnloses Werkzeug. Erst, jetzt müssen wir mal schauen, wo das ist. Danke. Ja, schließ ihn mal an. Schließ ihn mal an. Ja, danke. So ein schöner Geräuscharmer. Ein schöner Geräuscharmer. Als Iris hat wieder Plätzle gegessen, hat wieder gegrößert. Ja. Und wir Plätzler gegessen, ne? Und jetzt funktioniert das Werkzeug. Jetzt macht das Werkzeug seinen Dienst. Und im Übrigen sind wir sehr, sehr dankbar für die Geschwister, die das treu Woche für Woche machen. Oh, auf der anderen Seite. Ja, genau. Die das treu Woche für Woche machen. Aber wisst ihr was? Was es geistlich bedeutet? Unsere Werkzeuge müssen an den Strom angeschlossen werden. Und der Strom ist der Heilige Geist. Und all das Werkzeug, dann wird es gesetzlich, dann ist es uneffektiv. Wichtig ist, dass deine Werkzeuge an den Heiligen Geist angeschlossen sind. Dass das Wort, das Schwert des Geistes, wirklich sein Dienst als Schwert des Geistes wirken kann, das tun kann, das als Feuer, als Hammer der Felsen zerschlägt, wenn es geistgewirkt ist, wenn du unter Leitung des Heiligen Geistes das Wort Gottes liest. Weil wie ich vorhin gesagt habe, du kannst depressiv sein und dann wirst du in der Bibel auch fündig. Und noch eine Bibelstelle finden, die dich noch runterreißt. Weil du nicht aus dem Geist Gottes heraus die Bibel liest. Lies sie aus dem Geist Gottes heraus, in der Salbung. Und bete aus dem Geist Gottes heraus. Und dann kommst du, wirst du in die Weide geführt, dann betest du eben nicht nur immer für die Oma und für die Tante. Weil es halt nur um meine Familie geht, weil da auch ein bestimmter Egoismus ist. Sondern betest vielleicht für irgendjemanden, mit dem du gar nicht viel zu tun hast. Weil auf einmal die Leitung des Heiligen Geistes kommt und dann wird es effektiv. Und dann wird dein Werkzeug effektiv. Und dann ist oftmals ein kleines, knappes Gebet, was Wunder bewirken kann. Wenn Gemeinde geistgeleitet ist, ist es der Hammer. Ja, dann ist es auferbauend, dann ist es ermutigend. Und dann kommt man auch gerne wieder, aber nicht nur um Wiederkommen, sondern dann wirken wir etwas zusammen. Und wir wollen diese ganzen Dinge, die wir begonnen haben im letzten Jahr mit Flüchtlingsarbeit und mit was Kaffee und all diese Sachen, ja alles aus dem Geist Gottes heraus gespeist machen. Und lass dich auch, was deine Freundschaften angeht, vom Geist Gottes leiten. Amen?
Amen.
Amen. Werkzeuge für 2017. Habe ich es euch deutlich gemacht? Jetzt müsst ihr weiter staubsaugen und bohren und was weiß ich. Also lasst uns auch schon besser. Wer will da mitmachen? Wer will die Werkzeuge brauchen? Wer will Werkzeug sein? Dann sag ich, ja, Herr, hier bin ich. Here I am. Hier bin ich. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und Vater im Himmel, du siehst, viele sind aufgestanden. Wir wollen das ganz klar sagen. Ja? Danke, dass du hier bist. Danke, dass dein Geist hier ist. Herr, wir wollen am Strom angeschlossen sein. Wir wollen die Werkzeuge, die du uns in die Hand gibst, die Geistesgaben, sachgemäß, zweckgemäß ausüben und benutzen. In Jesu Namen. Und Herr, führe und leite du jeden Einzelnen in Jesu Namen. Stärke du jeden Einzelnen in Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen.